DW Menschen und Märkte.
Coronavirus. In Europa schlägt jetzt die Stunde der Konjunkturbeleber. In China dagegen gibt es Entspannungssignale. Und heute vor 9 Jahren kam es in Fukushima zur Reaktorkatastrophe. Das sind die Themen bei Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. Für die Wirtschaft ist das Coronavirus ein ernstes Problem. Bei Unternehmen gibt es Produktionsausfälle und unterbrochene Lieferketten. Und die Konsumenten, die bleiben zu Hause und geben weniger Geld aus. Die deutsche Regierung hat bereits einige Hilfen zugesagt. Kurzarbeitergeld, Liquiditätshilfen und mehr Investitionen. Doch führende Wirtschaftsforscher fordern, Berlin müsse mehr tun. Viel mehr. Lisa Splanemann.
Lieferengpässe, Produktionsstopps und Arbeitsausfall. Das sind einige der derzeitigen wirtschaftlichen Auswirkungen durch das Coronavirus. Vor allem Unternehmen müssen in der jetzigen Krise unterstützt werden, forderten die Wirtschaftswissenschaftler bei der heutigen Bundespressekonferenz. Das ginge beispielsweise durch Kurzarbeitergeld, Steuerstundungen und Senkungen und Liquiditätshilfen, sagt der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, Michael Hüter.
Liquiditätssicherung in den Unternehmen ist zentral. Da ist das Kurzarbeitergeld, das die Regierung beschlossen hat, richtig und wichtig. Das sind Liquiditätshilfen und Bürgschaftskrediten der Förderbanken. Es sind Steuerstundungen in allen Systemen. Man kann auch mittelfristig daran nachdenken, dass man die Steuerlast temporär absenkt. Das lässt das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz zu. Wir haben auch gesagt, man kann vorziehen den ja ohnehin gedachten Abschaffung des Solis. Das würde aber erst ab Jahresmitte helfen. Was jetzt vor allen Dingen hilft, ist das ganze Thema Kurzarbeitergeld, Liquidität, Steuerstundung.
Wichtig sei es jetzt, schnell und zielorientiert zu helfen. Vor der Corona-Krise hatten die Wirtschaftswissenschaftler für Deutschland eine Wachstumsprognose von knapp 1% vorausgesagt. Das hat sich jetzt deutlich geändert. Möglich ist jetzt eine Rezessionsgefahr. Michael Hüter gibt aber auf längerfristige Sicht Entwarnung.
Vermutlich wird das erste Quartal gar nicht so schlecht, weil die Auftragseingänge Januar, Februar, soweit wir sehen, noch ganz ordentlich waren. Das zweite Quartal wird vor allem der Hauptträger der Krise sein. Das führt aber dazu, dass wir im Jahresdurchschnitt wahrscheinlich nicht mehr über die Null kommen werden. Also insofern ist schon eine Rezessionsgefahr da. Wir haben jetzt noch nicht fein gerechnet, aber dafür spricht einiges. Wenn dann aber danach die Dinge laufen und wenn das Abfedern der Krise gelingt, dann sollte es damit auch dieses Jahr sein Bewenden haben.
Im europäischen Raum ist vor allem Italien von der derzeitigen Corona-Krise betroffen. Der Tourismus trägt in Italien 13% zum Bruttoinlandsprodukt bei. Deshalb müssen auf europäischer Ebene Liquiditätshilfen bereitgestellt werden, fordert Peter Bofinger von der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg.
Italien ist ja ohnehin schon vor der Krise mit einer Null für 2020 eingebucht gewesen. Ich glaube, da ist es, glaube ich, keine schwierige Prognose, dass das eine Rezession geben wird, gerade bei der großen Abhängigkeit vom Tourismus. Ich glaube, man kann Italien in dieser Situation nicht allein lassen, sondern nicht nur im Interesse Italiens, sondern auch in unserem eigenen Interesse, denn Italien ist ja ein wichtiger Bestandteil der Europäischen Union und deswegen, glaube ich, muss man da dringend drüber nachdenken, wie man Italien helfen kann. Es gibt ja diesen europäischen Stabilitätsmechanismus, der relativ hohe Mittel hat und ich denke, den müsste man aktivieren, wenn die Situation sich in Italien verschlechtert.
Die wirtschaftliche Lage in Italien hat auch Auswirkungen auf Deutschland, denn Italien ist der 5. wichtigste Handelspartner.
Italiens Regierung hat für diese Woche bereits ein Hilfspaket angekündigt. In Großbritannien hat die Bank of England den Leitzins gesenkt, um den wirtschaftlichen Schaden durch das Coronavirus abzufedern. Und auch die EU-Kommission will viel Geld in die Hand nehmen, berichtet Helga Schmidt aus Brüssel.
Ihre Kernbotschaft übersetzte Ursula von der Leyen selbst. Es war eine Botschaft an die Bürger Europas, aber auch an die Finanzmärkte.
We will use all the tools at our disposal to make sure that the European economy weathers this storm. And because it's so important in Germany too, wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, damit die europäische Wirtschaft diesem Sturm widersteht.
Bis zu 25 Milliarden Euro will die EU bereitstellen, um die Wirtschaft gegen die schlimmsten Folgen der Corona-Epidemie zu wappnen. Das Geld kommt aus dem Strukturfonds des Gemeinschaftshaushalts und solle schnell freigegeben werden, sagte von der Leyen. Es soll vor allem in den Gesundheitssektor fließen, aber auch an kleine und mittlere Unternehmen, die in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind, etwa weil Zulieferungen aus China und aus Italien nicht mehr ankommen. Deshalb müsse die EU EU jetzt entschieden und gemeinsam handeln.
And it is therefore essential that we act very decisively and collectively. First of all, to contain the spread of the virus and help patients and to counter the economic fallout.
Zuerst müsse die Ausbreitung des Virus gebremst werden, Hilfe für die Patienten sei nötig, dann sollen die wirtschaftlichen Folgen bekämpft werden. Die Brüsseler Kommission schlägt auch vor, dass der Stabilitätspakt flexibler gehandhabt wird. Er begrenzt normalerweise die Schulden der Mitgliedsländer und von einer Lockerung könnte vor allem das hochverschuldete Italien profitieren. Das Land, das durch die Epidemie noch weiter in eine wirtschaftliche Abwärtsspirale geraten ist. Die Maßnahmen waren vorher von allen Mitgliedsländern in einer kurzfristig einberufenen Videokonferenz gebilligt worden. Auch auf der Arbeitsebene will man besser zusammenarbeiten. Die Gesundheitsminister beispielsweise werden sich ab sofort täglich in einer Schaltkonferenz austauschen, kündigte der EU-Ratsvorsitzende Charles Michel an.
Health ministers and interior ministers should consult daily to ensure proper coordination and aim for common European guidance.
Außerdem richtet die Kommission eine Expertengruppe mit internationalen Virologen ein, die Maßnahmen für alle Mitgliedsländer ausarbeiten sollen. Wegen der Verknappung von Schutzmasken und Beatmungsgeräten forderte Ratspräsident Michel mehr Solidarität in der EU. Um das Virus zurückzudrängen, sei mehr Zusammenarbeit nötig und mehr Miteinander.
Pour tenter de coordonner l'action afin de contenir et de faire reculer ce virus, que ce soit pour faire en sorte que l'on soit plus solidaire, plus les uns aux côtés des autres.
Zweifel an der Solidarität Deutschlands waren gestern im Europäischen Parlament laut geworden. Dass Berlin die Ausfuhr von Atemschutzmasken einschränkt, wurde von Sprechern mehrerer Fraktionen heftig kritisiert. Auch aus der Kommission hieß es, sie würde Atemschutzmasken zuallererst nach Italien schicken. Aber die Kommission besitze leider keine eigenen Reserven solcher Masken, solange die Gesundheitspolitik Sache der Mitgliedsländer ist.
Während in Europa die Corona-Alarmstufe erhöht wird, scheint sich die Lage in China dagegen etwas zu entspannen. Gestern hatte Präsident Xi Jinping die Stadt Wuhan besucht, dem mit Abstand am stärksten vom Coronavirus betroffenen Ort. Das war vor allem ein symbolischer Akt. Aber unser Korrespondent Steffen Wurzel berichtet, dass es in China Grund zur Hoffnung gibt, dass dort das Schlimmste überstanden ist.
Der Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Wuhan gestern war ein klares Zeichen. Ein Zeichen der Staatsführung an die eigene Bevölkerung. Nach dem Motto, schaut her, wir haben die Lage im Griff, das Schlimmste ist bei uns überstanden. Und tatsächlich gehen die offiziellen Ansteckungszahlen seit Tagen runter in China. Auch das Alltagsleben der Menschen hat sich verbessert, zumindest für all die Menschen in China, die außerhalb der 60 Millionen Einwohner Provinz Hubei leben. Im Großraum Shanghai zum Beispiel wird in Firmen, Büros und Fabriken wieder gearbeitet. Die Leute gehen auch sonst wieder raus, stehen morgens also im Stau oder in der überfüllten U-Bahn und gehen abends essen. Aber immer noch laufen fast alle Menschen mit Mundschutz herum. Vor Bürogebäuden wird nach wie vor die Temperatur gemessen. Und in vielen Restaurants ist immer noch sehr wenig los, weil immer noch viele Menschen Angst haben, sich dort mit dem Corona-Lungenvirus anzustecken. Wir haben jetzt zwar schon seit 10 Tagen, seit dem 1. März wieder geöffnet, aber vor allem in den ersten Tagen war überhaupt nichts los bei uns, sagt diese Mitarbeiterin eines Schnellrestaurants im Shanghaier Stadtteil Gubei. Das Restaurant liegt in einem Einkaufszentrum, das umringt ist von Bürohochhäusern. Eigentlich also eine Top-Lage für ein Restaurant. Aber noch bis vor einigen Tagen wurde in den Büros hier in der Gegend nicht wieder gearbeitet, vor allem in der Mittagspause, also bei uns kaum Kundschaft, weil viele noch nicht rausgehen zum Essen. Und natürlich macht mir das Sorgen, meinem Chef natürlich erst recht. Der Shopping-Mall-Betreiber hat aber zumindest versprochen, unsere Miete zu reduzieren. 4 bis 6 Wochen lang keine Kundschaft, dafür aber Fixkosten wie Miete und Personal. Überall in China droht Restaurants, Geschäften und kleineren Betrieben deswegen die Pleite. Besonders angespannt ist die Situation nach wie vor in der Provinz Hubei, vor allem in der Hauptstadt Wuhan, von der aus sich das Virus Anfang des Jahres ausgebreitet hat. Immer noch können sich Dutzende Millionen Menschen dort nicht frei bewegen. Seit einigen Tagen aber dürfen die Menschen in Hubei zumindest teilweise wieder innerhalb der Provinz reisen. Auch haben einige Geschäfte, Firmen und Fabriken in Hubei wieder aufgemacht. Auch die Stadt Shiyan liegt in Hubei, etwa 400 Kilometer nordwestlich der Provinzhauptstadt Wuhan. Dort wohnt die 28-jährige Lilly seit Ende Januar mit ihren Eltern zusammen in einer kleinen Wohnung. Eigentlich lebt Lili in Peking. Sie wollte ihre Eltern nur für ein paar Tage besuchen, dann aber kam die Ausgangssperre.
Ich
war jetzt einfach zu lange eingesperrt, klagt sie am Telefon. Zu Beginn habe sie sich einigermaßen okay gefühlt, aber in den letzten 10 Tagen hat sich meine Stimmungslage geändert, von besorgt zu verängstigt. Es ist nun einfach zu lange her, dass ich das letzte Mal draußen war. Mein Tagesablauf ist völlig durcheinander. Ich verbringe jetzt seit mehr als 40 Tagen jeden Tag ganz eng mit meinen Eltern. Das ist eine beispiellose Erfahrung für mich, sehr speziell und kompliziert. Heute, erzählt Lili noch, durfte sie zum ersten Mal seit Wochen wieder rausgehen. Landesweit gilt in China weiterhin, so gut wie alle Schulen und Unis bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Der Unterricht läuft überwiegend online. Und weiterhin gilt auch in ganz China, das Misstrauen gegenüber allen, die irgendwie kränklich erscheinen, ist riesig groß. Außerdem wächst das Misstrauen gegenüber Menschen, die aus Mitteleuropa nach China reisen. Denn die chinesischen Staatsmedien berichten inzwischen sehr intensiv über die steigenden Fallzahlen in Italien, Deutschland und anderen europäischen Ländern.
Aus Shanghai war das Steffen Wurzel. Heute vor 9 Jahren, am 11. März 2011, ereignete sich im japanischen Fukushima das schlimmste Atomunglück seit der Katastrophe von Tschernobyl. Infolge eines schweren Erdbebens und eines Tsunamis kam es dort zur Kernschmelze. Tausende Menschen starben, ein großes Gebiet wurde verseucht. In Deutschland führte der Fukushima-Schock sogar zum Ausstieg aus der Atomkraft. Doch im übrigen Europa war man weniger beeindruckt. Heute, 9 Jahre später, zeichnet sich sogar ein Comeback der Atomkraft ab. Denn die verursacht zwar radioaktiven Müll, den niemand entlagern will, gilt aber als relativ klimafreundlich. Holger Beckmann.
Eine Renaissance der Atomenergie. Manche sind der Meinung, sie sei dringend notwendig. Vor allem im östlichen Teil der Europäischen Union wird das so gesehen. Dort kommt nämlich in vielen Ländern bis zur Hälfte des Strombedarfs aus Kernkraft. Tschechien zum Beispiel setzt darauf und hat in den vergangenen Monaten dafür gesorgt, dass Kernenergie beim europäischen Green Deal hin zur CO2-Neutralität des Kontinents auch künftig eine Rolle spielen darf. Sie ist schließlich CO2-frei. Und vom Atommüll wird in dem Zusammenhang nicht gern gesprochen. Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis.
Na, für mich war das ein riesiger Erfolg, weil für das erste Mal in eine auf Papier, wir haben endlich diese Kernenergie. Ja, alle nützen das und alle hassen diese Wort.
Die Tschechen nicht. Sie betreiben 6 Reaktorblöcke, 2 neue sollen kommen. Im benachbarten und seit Jahrzehnten schon atomfreien Österreich wird das scharf kritisiert. Andrej Babis kann das gar nicht nachvollziehen und hat das in Brüssel kürzlich so formuliert.
Heute früh habe ich noch geschaut und Österreich nimmt heute 20%, sie nehmen heute Morgen von uns unseren Strom.
Also. Ohne tschechischen Atomstrom also gehen in Österreich die Lichter aus, meint Babis. Auch Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Slowenien setzen auf Atomkraft und in Polen, bisher noch ohne Kernenergie, soll ein Reaktor gebaut werden. Tatsächlich allerdings ist Kernenergie nicht nur in Osteuropa wieder im Kommen. Frankreich etwa bezieht immer noch fast 40% seines Stroms daraus und trotz der symbolträchtigen und bald vollständigen Abschaltung des AKW Fessenheim unweit der Grenze zu Deutschland will Paris die Laufzeiten anderer Meiler im Land verlängern, sogar von solchen, die teilweise schon 40 Jahre alt sind. Für den Atomtechnikexperten Professor Manfred Mertins von der Technischen Hochschule Brandenburg bedenklich.
Das ist für mich als Techniker ein Riesenproblem. Die Anlagen über den Qualitätszustand, ich nicht genau weiß, wie er heute wirklich im Detail aussieht. Und dann will ich jetzt eine Lebensdauer noch haben für weitere 30 oder 40 Jahre. Unvorstellbar.
Dabei, so Mertins, gäbe es in Europa längst technische Standards für Atomkraftwerke, auf die man sich geeinigt habe. Allerdings, diese Standards sind für die einzelnen Mitgliedsländer nicht verbindlich, kritisiert die grüne Europaparlamentarierin Jutta Paulus.
Was passiert denn tatsächlich im Falle einer Laufzeitverlängerung? Welche Rechte haben die Nachbarstaaten? Welche Rechte haben die Bürgerinnen und Bürger? Und welche Nachrüstpflichten bestehen? Denn das ist im Moment noch sehr, sehr offen. Die Sicherheitsrichtlinien gelten im Prinzip nur für neue Kraftwerke.
Die werden zwar auch gebaut, in Frankreich etwa in Flamanville am Ärmelkanal oder in Finnland bei Olkiluoto im Südwesten des Landes. Allerdings laufen da die Kosten aus dem Ruder und die Bauzeiten ziehen sich lang und länger. Und so richtet sich der Blick vieler besorgter Menschen in Europa auf die Atomkraftwerke, die es schon gibt und von denen viele bleiben sollen, trotz nachgewiesener Sicherheitsmängel. In Belgien sind das die Meiler in Tihange und in Doel. Denen hat der Europäische Gerichtshof zwar im vergangenen Jahr bescheinigt, dass sie gegen Europarecht verstoßen, erst einmal dürften sie aber noch weiter betrieben werden, weil Belgien andernfalls Schwierigkeiten mit seiner Stromversorgung bekäme.
Omdat de centrale gewoon 43 jaar oud is. En eigenlijk 3 jaar geleden gesloten had moeten zijn.
Eine Einwohnerin aus Doel findet das unbegreiflich. Das Ding sei doch 43 Jahre alt und gehöre längst abgeschaltet, meint sie. Aber so sehen es eben längst nicht alle. In Belgien nicht und anderswo in Europa auch nicht. Es gibt eine Renaissance der Atomenergie in der EU, zwar nicht überall, und wenn, dann oft mit veralteten Atommeilern.
Mit diesem Bericht von Holger Beckmann sind wir am Ende des Wirtschaftspodcasts. In der Technik war Gerd Georgi, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.